Und nun der I-Punkt mit Jürgen Knorr.
Und Steffen Grüttchen, guten Abend zusammen und herzlich willkommen. Auch heute wieder ein Rückblick 30 Jahre Bürgerfunk. Gleich mit ganz hohem Besuch in Wesel-Biederich mit dem ehemaligen NRW-Ministerpräsidenten und Bundespräsidenten Johannes Rau.
Bürgerfunk, näher dran.
Der I-Punkt-Rückblick 30 Jahre Bürgerfunk. Sie alle kennen doch sicher diesen Song hier, oder?
Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran. Mit 66 Jahren, da kommt man erst in Schuss. Mit 66 ist noch lang noch nicht Schluss.
Der großartige Udo Jürgens mit 66 Jahren. Für Altbundespräsident Johannes Rau hätte Udo Jürgens den Song fast umschreiben können. Mit 68 Jahren, da fängt das Leben an. Denn mit 68, da ist Johannes Rau zum Bundespräsidenten gewählt worden. 1999 war das. 2 Jahre vorher, 1997, war Johannes Rau noch NRW-Ministerpräsident. Hat damals also auch schon viel erlebt und viel gesehen, bis es dann nach Berlin ging. Und einmal, da war Johannes Rau sogar hier in Wesel zu Gast. In der Kirche in Biederich, eben 1997.
Ich predige in regelmäßigen Abständen und muss die meisten Anfragen natürlich ablehnen. Hier war es auch die Person des Pastors, der jetzt krank ist, dessen Familie ich seit vielen Jahrzehnten kenne. Und dann eine von Schinkel entworfene Kirche, Das gefiel mir, das passte alles.
Vor seiner Predigt verkündigte er der andächtig lauschenden Gemeinde noch einmal, warum er an diesem Sonntagmorgen nach Wesel gekommen war.
Es ist schön, in einer solchen Kirche zu sein. In einer Kirche, die verbunden ist mit dem Namen eines großen Baumeisters, dessen Werke viele von uns Westdeutschen erst in den letzten 6, 8 Jahren kennengelernt haben. Ich kannte den Namen Schinkel, weil Gustav Heinemann in Essen in der Schinkelstraße wohnte. Da haben wir als Jungen gefragt, wer das gewesen sei. Und im Laufe des Lebens haben wir dann manchen Bau kennengelernt, den er geschaffen hat. Ein Pastorensohn aus dem 19. Jahrhundert, der Vater war Superintendent in Neuruppin. Wir verdanken ihm die Kirche in Büderich und die alte Wache in Berlin, die Nikolaikirche in Potsdam, das Schauspielhaus am Gendarmenmarkt, das alte Museum in Berlin. Ein Mann, der Spuren hinterlassen hat mit seiner Baukunst.
Auch im damals preußischen Büderich. Tja, und eben in dieser kleinen Schinkelkirche las er dem staunenden Publikum die Leviten und bediente sich eines Matthäus-Gleichnisses, in dem Jesus von den Pharisäern versucht wurde.
Darum sage uns, was meinst du? Ist's recht, dass man dem Kaiser Steuer zahlte oder nicht? Da nun Jesus merkte ihre Bosheit, sprach er, ihr Heuchler, was versucht ihr mich? Weiset mir die Steuermünze. Und sie reichten ihm einen Groschen dar. Und er sprach zu ihnen, wes ist das Bild und die Aufschrift? Sie sprachen zu ihm des Kaisers. Da sprach er zu ihnen, so gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Da sie das hörten, verwunderten sie sich und ließen ihn und gingen davon. Die Frage, ob man Steuern zahlen soll. Eine Frage, die viele Menschen für sich längst negativ beantwortet haben. Es gibt nicht nur Steuerhinterziehung, es gibt inzwischen Schlupflöcher, die sind Scheunentore. Man nennt das Steuervermeidung. Und manchmal glaubt man, heute müsste die Frage heißen, nicht ob man dem Staat Steuern geben soll, sondern ob es recht ist, keine Steuern zu zahlen. Bis heute ist diese Frage wichtig, denn es geht um die Haltung der Menschen zum Staat. Da haben wir, was unseren Staat angeht, nur relativ geringe Schwierigkeiten.
Ja, alles Glaubenssache. Doch manche biblische Gleichnisse haben auch heute noch nichts von ihrer Wahrhaftigkeit eingebüßt. Und darauf kam es dem damaligen Ministerpräsidenten auch an. Und das sagte er mir auch im Herbst des Jahres 1997 nach seiner Predigt.
Das ist ja das Aufregende, dass biblische Texte, die 2000 Jahre alt sind oder älter, in unsere Zeit passen, und der Versuch der Predigt ist, das zu übersetzen, damit es die Menschen als eine sie betreffende Sache ansehen.
Bürgerfunk, Radio aus nächster Nähe.
You're wrong.
Der I-Punkt-Rückblick 30 Jahre Bürgerfunk. Erschreckend, grausam ist das, was wir Ihnen im nächsten Beitrag präsentieren müssen. Häusliche Gewalt. Gewalt unter Menschen, die sich eigentlich lieben oder geliebt haben, die sich bei der Hochzeit die ewige Treue geschworen haben. Doch das, was die Frau in unserem nächsten Beitrag erlebt hat, hat in ihrer Situation mit Liebe rein gar nichts zu tun. Jürgen Knorr über den Fall Rita aus dem Jahr 2004.
Ich habe zweimal im Krankenhaus gelegen, deswegen einmal war ich schwanger mit meinem Sohn jetzt. Und das letzte Mal bin ich halt nicht ins Krankenhaus gegangen, weil ich dann halt hier ins Frauenhaus gekommen bin.
Rita, eine junge Frau und Mutter, ist eine von vielen Frauen, die monatelang häuslicher Gewalt ausgesetzt war. Brutale Gewalt und Psychoterror gehörten zu ihrem Alltag. Ich habe sie im Mörser Frauenhaus getroffen, dort, wo sie vor rund einem Jahr aufgenommen wurde, nachdem sie wieder einmal brutal von ihrem Lebensgefährten zusammengeschlagen worden war. Und nicht nur Schläge musste sie aushalten, sondern auch Psychoterror. Eine besonders perfide Art von Gewaltanwendung.
Die psychische Gewalt war in dem Sinn, dass er mich versucht hat einzusperren. Ich durfte nicht mehr rausgehen, ich durfte nicht alleine spazieren gehen, ich durfte gar nicht mehr einkaufen gehen. Meine Kinder musste ich ganz schnell vom Kindergarten abholen und wieder schnell zurück. Also er hat mich auch immer kontrolliert, mit wem ich telefoniert habe, ob ich telefoniert habe, warum ich mich überhaupt schön anziehe, all solche Sachen. Also er hat schon extrem Druck auch aus mir aufgeübt.
Zweimal musste Rita sich mit Knochenbrüchen in ärztliche Behandlung begeben. Doch ihr Peiniger sollte es noch schlimmer treiben.
Mit der Zeit fing es dann an, dass er auch diese seelische Gewalt an meinen Kindern leider ausgeübt hat. Also hat die dann im Kinderzimmer eingesperrt oder... Die durften halt sich nicht so frei bewegen, wie sich halt Kinder bewegen sollen. Und dann ist das halt in der Nacht passiert, wo ich hier hingekommen bin, war die Gewalt so extrem. Das hat man dann halt auch an mir gesehen, an meinem Körper. Da habe ich halt gesagt, nee, jetzt, das geht nicht mehr. Das ist vorbei. Allein auch schon wegen den Kindern.
Eine unverständliche Haltung hatte die von ihr angerufene Polizei gezeigt. Denn seit dem 1. Januar 2002 gilt in Nordrhein-Westfalen der Paragraph 34a des Polizeigesetzes. In dem heißt es im ersten Abschnitt unter anderem: Die Polizei kann eine Person zur Abwehr einer von ihr ausgehenden gegenwärtigen Gefahr für Leib und Leben oder Freiheit einer anderen Person aus einer Wohnung, in der die gefährdete Person wohnt, sowie aus deren unmittelbaren Umgebung verweisen und ihr die Rückkehr in diesen Bereich untersagen.
Ich hätte die Polizei gerufen, ja, aber die haben sich nicht großartig gekümmert. Die sind nach einer Zeit wieder gegangen und haben gesagt, ich soll das doch privat mit diesem Mann klären.
Ende 2003 prügelte Ritas Lebensgefährte mal wieder heftig auf sie ein. Sie fasste allen Mut zusammen, um der Hölle endgültig zu entkommen.
Ich bin dann in der Nacht abgehauen mit meinen Kindern zu meiner Freundin. Die hatte mich dann aufgenommen. Wir hatten dann besprochen, was wir machen sollten. Dann hatten wir mehrere Telefonnummern von Frauenhäusern bekommen. Manche waren halt zu überbelegt oder besetzt und dann hat sich halt das in Mörs herausgestellt, dass hier Platz frei ist für mich. Dann bin ich nachts noch hier hingekommen, bin ich abgeholt worden.
Rita lebte ein Vierteljahr in der Geborgenheit des Mörser Frauenhauses. Zum ersten Mal erfährt sie nach langer Zeit Wärme, Verständnis und Hilfe. Jetzt lebt sie mit ihren Kindern in einer Stadt am Niederrhein. Ihre äußeren Wunden sind zwar verheilt, die ihrer Seele noch lange nicht.
Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich mich so in einem Supermarkt befinde oder überhaupt nur so auf der offenen Straße, ich muss nur so den Geruch irgendwie gerade wahrnehmen. Selbst wenn das nicht so ist, bekomme ich innerliche Panik und ich denke dann, ich muss nach Hause.
Bürgerfunk, Radio aus nächster Nähe.
Sentence me to 20 years of boredom for trying to change the system from within. I'm coming to reward them. First we take Manhattan, and then we take in the heavens. I'm guided.
blinded by the birthmark on my skin. I'm guided by the beauty of our weapons. First we take Manhattan, then we take Berlin. I'd really like to live beside you, baby. I love your body, your spirit, and your clothes. But you see that line that's moving through the station. I told you, I told you.
Tigers, oh, we couldn't get closer.
Übers Geld soll man ja eigentlich nicht sprechen. Das ist irgendwie ein Tabuthema. Doch für uns Verbraucher ist es schon interessant zu wissen, was mich der Einkauf im Supermarkt kostet. Was kostet denn die Milch? Was kostet mich die Tube Zahncreme? Wir vom i-Punkt sprechen jetzt übers liebe Geld und schauen dafür zurück in unser Archiv. Aus der D-Mark wurde irgendwann der Euro. Friederike Enning und Nils Just, damals noch Bürgerfunker in Wesel, wollten 2006 in der Weseler Innenstadt wissen, ist der Euro ein Teuro?
Er ist ein Teuro, eindeutig. Wenn ich überlege, das Essen gehen. Eine Pizza kostete früher 6, 7, 8 Mark. Die kostet jetzt 6 Euro. Das sind also umgerechnet 12 D-Mark. Also ich finde, es ist ein Teuro.
Ich meine, es ist ein Teuro geworden. Also viele Sachen, Brötchen und sowas, alles, die sind also wirklich 1:1 umgerechnet worden von vorher Pfennige in Cent. Und in den kleineren Sachen, ja, in den größeren Sachen war das nicht ganz so wild, aber in den kleineren Sachen oder so, wenn ich Obst oder Gemüse kaufe oder so, ja, das ist dann, dann sagt man, oh, 99 Cent, das ist ja günstig, aber wenn man dann umrechnet, sind es trotzdem 2 Mark gewesen und ich finde, der ist ein teurer geworden, in kleinen Sachen.
Obst und Gemüse auf jeden Fall, also so teuer war Obst und Gemüse auch im Winter sonst nicht gewesen und da finde ich schon, bei Lebensmitteln macht es sich schon bemerkbar auf jeden Fall.
Es ist ein Teuro. Man hat das Gefühl, dass die Preise doch mitgewachsen sind. Also mit jedem Jahr wachsen die Preise.
Das sieht man bei den Brotpreisen. Da ist zum Beispiel heute ein Brot, kostet auch 4 Euro, das sind ja 8 Mark. Besonderes Körnerbrot.
Ich könnte jeden Tag auf die Barrikaden gehen, wenn ich einkaufen gehe. Was ich vorher in D-Mark bezahlt habe, ist heute Euro. Steht nur der andere Name vorne dran.
Aus unserer Zufallsbefragung ist eindeutig die Tendenz zu erkennen, dass es sich scheinbar um einen Teuro-Euro handelt. Aber Meinung hin oder her. Wir wollten uns selber ein Bild machen und haben unseren Warenkorb mit den Preisen von 2001 und heute verglichen. Hierbei ergab sich bei selben Produkten und gleicher Menge folgender Unterschied.
750 Milliliter Flasche Markentomatenketchup, früher 1,32 Euro und heute 1,99 Euro. Preissteigerung von rund 50%.
300 Gramm Hundefutter, vorher 81 Cent, heute 99 Cent. Eine Preissteigerung von rund 20%.
Markenbatterien Mignon Typ AA, 4 Stück, 3,02 Euro auf 4,49 Euro. Preissteigerung von 50%. Aber es gibt auch Gutes zu berichten, denn der Knabberspaß beim Fernsehen schmeckt uns jetzt noch besser. Denn 200 Gramm Erdnüsse kosteten damals 1,27 Euro und heute nur noch 1,19 Euro. Dies ergibt eine Preisminderung von 5%.
Bargeld los, denn ich bin mein Bargeld los. Jeder will nur abkassieren. Das fängt schon an beim Hairstylist, weil das so hip und so geil ist. Darf er mich teuer kahl rasieren? Und dann steckt meine letzte Mark im Zigarettenautomat. Doch der Kippenkasten klemmt und ich fluche ungehemmt. Von wegen Waschmaschinenfest, der erste Waschmaschinentest, gib meinem neuen Hemd den Rest. Und der Verkäufer macht mir klar, das Teil ist nicht mehr untauschbar, weil es ja preisermäßig ist. war. Zum Trost kauf ich die Hit-LP von Markus Meyer Unbehagen. Verdammt, es räumt sich nicht. Und doch das kann ich nicht ertragen.
Geh allein, geh zurück. Ich mag diese Lieder nicht. Cash, cash. Alle wollen meine Scheine, Schotter, Mäuse, Steine, Kies. Ich will mein Geld zurück, das lass ich mir nicht bieten. Ich will mein Geld zurück, komm, spuck die Kohle aus. Ich will mein Geld zurück, die schwer verdienten Bieten. Zieh dich nicht und rück den Zaster raus. Oh. Ich will mein Geld zurück, das lass ich mir nicht bieten. Ich will mein Geld zurück, komm, spuck die Kohle aus. Ich will mein Geld zurück, die schwer verdienten bieten. Seh dich nicht und rück den Taster raus. Ich will mein Geld zurück, das lass ich mir nicht bieten.
Auch an diesem Sonntagabend ein i-Punkt-Rückblick 30 Jahre Bürgerfunk. Auch heute wiederholen wir für Sie Beiträge aus der langen Geschichte des Weseler Bürgerfunks. Dafür gehen wir, Jürgen Knorr und ich, Steffen Grüttchen, jetzt in die Schule in Wesel-Blumenkamp und schauen lange, lange zurück. 1956 hat da eine Gruppe Jugendlicher ihr Abitur gemacht und seitdem den Kontakt zueinander gehalten. Höhepunkt: das Jubiläum 2006.
Gaudeamus dum sumus ist ein Motto, das wir gerne leben. Das heißt auf Deutsch, solange wir leben, freuen wir uns.
Sagte am letzten Samstag Rolf Oppenberg. Er ist Klassensprecher. Klassensprecher von mehr als 30 Schülerinnen und Schülern, die im März 1947 als Sextaner im Haus Eder in Wesel-Blumenkamp eingeschult wurden. 22 von ihnen, darunter zwei Mädchen, bauten 1956 ihr Abitur. Und seitdem trifft man sich regelmäßig.
Wir haben ja seit vielen Jahren schon die gute Tradition, dass wir nicht nur die nackten Abiturienten einladen, sondern dass wir alle Klassenkameraden, die viele Jahre mit uns die Schulbank gedrückt haben, dazu einladen. Und heute treffen wir uns also nach vielen Jahren zum Teil wenigstens wieder. Einige kommen Jahr für Jahr, andere können das nicht, weil sie von weit her kommen. Aber dieses Jahr haben es die meisten geschafft zu kommen, mit ganz wenigen Ausnahmen.
Zum Beispiel die verstorbenen Mitschüler oder Lehrer, die das gut vorbereitete Programm rund um die Zitadelle, Stadtarchiv und dem gemütlichen Abend leider nicht mehr mitmachen konnten. Immerhin gibt es noch immer das eine oder andere Schulerlebnis zum Besten zu geben. Auch die Erinnerung an das frisch bestandene Abitur damals, welches ganz anders als heutzutage gefeiert und öffentlich dokumentiert wurde.
Wir sind damals noch nach alter Sitte anschließend mit zwei Pferdefuhr und diversen Bierkästen drauf, mit Zylindern auf dem Kopf, durch die Stadt gefahren, haben den Stadtdirektor Räuber besucht im Nachkriegsrathaus, wo heute das Kaufhof steht, und haben abends im Stadtcasino, das heute ja auch schon nicht mehr steht, einen wunderbaren Abiturkommerz geführt. Und heute Abend werden wir ein altes Tonband auflegen, das wir damals zur Vorbereitung des Kommerzes aufgenommen haben, einmal aus dem Tonstudio Schulte-Mattler, wo wir mit ganz primitiven Mitteln einen Boxkampf zwischen einem Lehrer und einem Schüler nachgestellt haben und wo Interviews nochmal zu hören sind mit unseren damaligen Lehrern, die heute zum allergrößten Teil bereits verstorben sind.
Vielleicht hat man sich dabei auch an die denkwürdigen Kegelwettkämpfe erinnert, wie Wilhelm Schulte-Mattler erzählt.
Hier unser Klassensprecher Rolf Oppenberg war damals Kegeljunge beim Lehrerkollegium und dadurch kam ein sehr guter Kontakt zu den Lehrern auf. Der Studienrat Reck erklärte sich bereit, nicht schulisch organisiert, sondern uns von uns als Klasse, dass wir bei Hoffmann hinter der Bahn alle 14 Tage oder 3 Wochen gekegelt haben. Und dann kam irgendwann der Gedanke, ja, jetzt wollen wir ja auch mal das Kegelkollegium herausfordern mit dem Direktor und den Studienräten. Und dann haben wir also 3 Kegelwettkämpfe gemacht. Herr Oppenberg und ich waren beide dabei. Und beim ersten Mal haben mich die Klassenkameraden dermaßen enttäuscht, weil wir also trotz unserer Jugend als hohe Favoriten vom Sportlichen her gesehen antraten. Und die waren alle so nervös und so kegelten plötzlich alle dermaßen schwach, weil sie den Lehrern gegenüber saßen, dass wir also die erste Partie haushoch verloren. Das haben wir dann beim zweiten Mal in einem riesen tollen Wettkampf so vernichtend wieder gut gemacht für die Lehrer, dass die also gesagt haben, wir wollen gegen euch gar nicht mehr antreten. Aber schließlich haben wir dann auch zum dritten Mal noch gekegelt und da gab es dann friedlich, schiedlich ein Unentschieden. Da waren wir also schon in Unterprima und hatten also mit den Lehrern so einen guten Kontakt, dass gar nicht jeder unbedingt anstrebte, den anderen niederzumachen.
Andere denkwürdige Ereignisse seit dem Jahr 56 werden jährlich vom Klassensprecher Rolf Oppenberg penibel und gekonnt illustriert in einem Klassenbuch festgehalten. So finden sich die erste Mondlandung, die Einführung des Euro oder auch das gescheiterte Kauflandprojekt am Weseler Bahnhof im Klassenbuch wieder.
Bürgerfunk, wir bringen Farbe ins Radio.
Tattoo too. The future was wide open. They'd moved into a place they both could afford. He found a nightclub he could work at the door. She had a guitar and she taught him some chords. The sky was the limit. Into the great wide open, under them skies of blue, out in the great wide open, a rebel without a clue. Papers said Ed always played from the heart. He got an agent and a roadie named Bart. They made a record and it went in the charts. The sky was the limit. His leather jacket had chains that would jingle. They both met movie stars, partied and mingled. Their A&R man said, I don't hear a single. The future was wide open. Into the grave.
Radio mit Leib und Seele.
Die Kelly Family, Key to My Heart, für mich einer der schönsten 90er-Songs. Der i-Punkt-Rückblick 30 Jahre Bürgerfunk. Und an den Sendestart von Radio KW am 6. Mai 1990, live vom Kornmarkt in Wesel, erinnern wir uns vom Bürgerfunk immer wieder gerne.
Beim nächsten Ton ist es 12 Uhr, 0 Minuten und 0 Sekunden.
Seit wenigen Sekunden ist Radio KW das Lokalradio für den Kreis Wesel auf Sendung. Und ich glaube, das ist wohl ein Applaus wert.
Ja, und damit ging auch der Bürgerfunk auf Sendung. Jürgen Knorr ist seitdem als Reporter für das Weseler Studio unterwegs. Immer auf seinem Terminplan die Reportagen über die närrische Verleihung des Eselorden. Denn den Titel dürfen sich seit 1972 viele Promis in den Lebenslauf schreiben. So auch Fußballreporterlegende Manni Breukmann. Seit 2000.
Also ich habe mir überlegt, als mir das Fest- und Ordenskomitee mitteilte, Manni, du musst was mitbringen, dass ich vielleicht den Herbert Knebel mitbringe. Habe ich den Herbert angerufen und habe gesagt, hör mal zu, Herbert, du musst jetzt mal hier nach Wesel kommen. Für zum Eselsorden. Hat er gesagt, ja, so klar, glaubst du, ich komme da nicht? Und er kommt jetzt. Er kommt. Herbert Knebel kommt nach Wesel.
Wann werden Sie den Orden tragen?
Ja, praktisch Tag und Nacht. Und immer dann, wenn es um die Karriere geht. Das ist klar. Ne?
Ja, wie viele Orden haben Sie mittlerweile schon? Sie haben ja immerhin 7 Jahre Karnevalserfahrung.
Ich habe da so eine Zigarrenkiste, da bewahre ich das immer auf. Und in meinem Keller hängen ein paar Orden an der Wand. Ich glaube, es sind so... Na, 60, 70 Orden sind es bestimmt.
Und Herbert Knebel, Manni Breukmanns Begleitung, hatte sich dann nicht nehmen lassen und direkt in unser Mikro gesprochen.
Liebe Hörer von Radio KW, ne, so heißt das ja, ne, also nicht Kilowatt, sondern Kreis Wedel. Ne. Also ich grüße euch alle recht herzlich. Ich kann den Sender ja selber gar nicht empfangen, weil ich komme ja aus Essen, ne, im Ruhrgebiet. Also ich höre persönlich immer Westzeit, wo ich auch oft Gast bin, ne? Aber ich meine, euer Sender ist ja auch nicht jetzt so schlecht, wenn man sich das mal überlegt. Ne? Also, ja, ich sag mal tschüss.
Unterhaltsam war es oft bei der Verleihung des Eselorden. 2011 hat Kabarettist Ludger Stratmann den Preis bekommen. Seine erste Reaktion?
Ich habe gesagt, das ist typisch für Wesel. In einer Stadt, wo die Rechtschreibung erfunden wurde, einen zu nehmen, der Genitiv und Dativ nicht auseinanderhalten kann und der dann nach dem Zufallsprinzip einsetzt, das ist ein Kunstfehler. Und so heißt ja auch mein Programm und deshalb lag nichts näher, als mich zu nehmen.
Man sagte im Vorfeld, dass Sie den Niederrhein geschmäht hätten.
Ich habe den Niederrhein nur einmal geschmäht und mit in einem Streitgespräch mit Hans-Dieter Hüsch damals im WDR und habe gesagt, ihr habt doch wirklich nur plattes Land. Ihr könnt doch morgens schon sehen, wer abends zu Besuch kommt. Und das war meine einzige Schmähung über den Niederrhein. Ich habe mich sonst nie despektierlich über den Niederrhein ausgelassen, höchstens schon mal über Wesel an sich, weil seitdem ich Wesel kenne durch die Stadthalle in Wesel, wundere ich mich, wie viele Autofahrer auch in Norddeutschland, Ostdeutschland, Süddeutschland Weseler Kennzeichen tragen. Und ich denke, meine Güte, in Wesel, die sind doch gar nicht so hässlich, dass sie alle hier durch die Gegend fahren.
Bürgerfunk, Radio aus nächster Nähe.
You'll be my world.
Saving Forever for You. Und das war's für heute. Der i-Punkt-Rückblick 30 Jahre Bürgerfunk. Vielen Dank fürs Dabeisein. Jürgen Knorr und ich sagen Tschüss. Ich bin Steffen Grüttchen und vielleicht schaffen Sie es ja, in den nächsten 20 Sekunden alle Wörter der Blues Brothers zu zählen. Ich hab's mehrmals versucht und bin immer wieder gescheitert.
Bürgerfunk. Ansteckend anders.
Everybody! bringen Farbe ins Radio.
Mit 16 sagte ich still, ich will groß sein, will siegen, will froh sein, nie lügen. Mit 16 sagte ich still, ich will alles oder nichts. Für mich soll's rote Rosen regnen, mir sollten sämtliche Wunder begegnen, die Welt sollte sich umgestalten und ihre Sorgen für sich behalten. Und später sagte ich noch, ich möchte verstehen, viel sehen, erfahren, bewahren. Und später sagte ich noch, ich möchte nicht allein sein und doch frei sein. Für mich soll's rote Rosen regnen. Mir sollten sämtliche Wunder begegnen, das Glück sollte sich sanft verhalten, es soll mein Schicksal mit Liebe verwalten. Und heute sage ich still, ich sollt mich fügen, begnügen, ich kann mich nicht fügen, kann mich nicht begnügen, will immer noch siegen, will alles oder nichts. Für mich soll's rote Rosen regnen, mir sollten ganz neue Wunder begegnen, mich fern vom Alten neu entfalten, von dem, was erwartet, das meiste halten. Ich will